Outside is Free, der Podcast über kleine und große Abenteuer.
So, heute ist eine besondere Folge von Outside is Free. Wir sind heute im Teamauto von Dauna Akon, einem Radprofi-Team, das bei der Deutschlandtour mitfährt. Und am Steuer ist heute mein Co-Host Gerald Ziolek.
Ja, hallo zusammen und quasi live von der Deutschlandtour aus dem Teamfahrzeug, was ich hier in meiner Funktion als sportlicher Leiter bei Dauna Akon betreue. Heute leider wieder bestes deutsches Regen-Sommerwetter, wie auch schon die letzten vier Tage.
Zwischendurch hört ihr immer mal wieder den Funk, den die Renndirektion durchgibt, die immer mal wieder einen Zwischenstand des Rennens durchgibt und auch Warnungen ausspricht. Genau, wir sind jetzt bei Kilometer, ich würde mal sagen 15 ungefähr nach dem Start. Begann alles mit einem neutralisierten Start, ich glaube 8 Kilometer, und dann kam der scharfe Start. Und genau, seitdem sind wir unterwegs. Gerald, wie gesagt, als sportlicher Leiter des Teams Dauna Akon aus Köln, ein Continental-Team, das sich besonders die Nachwuchsförderung aufs Programm geschrieben hat. Gibt es ein neues Programm? Da werden Nachwuchsfahrer gesucht. Gerald, vielleicht kannst du das ganz kurz mal vorstellen.
Ja, das ist eigentlich ein gemeinschaftliches Projekt zwischen dem Team Dauna Akon, also uns, und der Gesellschaft zur Förderung des Radsports. Das ist die Organisation, die Deutschlandtour ausrichtet. Und die haben sich einfach zur Aufgabe gemacht, auch gerade den Nachwuchsradsport in Deutschland zu fördern. Wir als Team mit einem starken Fokus auf die Nachwuchsförderung, sprich auf U23-Fahrer, die gerade aus der Juniorenklasse rausgewachsen sind, bieten denen die beste Möglichkeit zu einer Partnerschaft. Ziel ist es, einfach vielleicht auch unentdeckte Talente zu finden. Fahrer, die vielleicht nicht den klassischen Weg gegangen sind über Landesverband, Nationalmannschaft, dann vielleicht größere Teams, sondern ja, die da ein bisschen unterm Radar geblieben sind, und die haben halt auch die Chance, sich bei uns als Fahrer zu bewerben für dieses Programm. Ziel ist es dann, aus den Bewerbungen oder aus den Fahrern ein bis zwei Fahrer auszusuchen, die Teil des Teams werden und die nächstes Jahr definitiv dann auch an der Deutschlandtour teilnehmen.
Genau, also das Team Dauna Akon steht ohnehin ja für die Nachwuchsförderung. Ihr habt ein sehr junges Team. Ich nehme an, entsprechend groß ist auch die Nervosität vor so einem großen Rennen. Es ist sicherlich das größte Rennen für euch in der Saison, oder?
Klar, die Deutschlandtour ist von der Kategorie her 2 Punkte pro, eins der größten oder das größte Rennen des Jahres für uns. Normalerweise fahren wir wesentlich geringer kategorisierte Rennen, also auch mit kleineren Mannschaften, nicht mit so einer großen World-Tour-Beteiligung. Zudem kommt, dass Dauna auch Sponsor der Deutschland-Tour ist und wir als Team Dauna Akon ja dann quasi in einer doppelten Verpflichtung sind. Davon abgesehen ist es gerade für, es erwähnt, wir haben extrem junge Fahrer, die sind irgendwo zwischen 18 und 22 Jahren alt, kennen hier die großen Namen, die ja so mitfahren, wie Mark Cavendish und Chris Froome, die hier am Start sind, kennen sie eigentlich nur aus dem Fernsehen, ja, und dürfen sich die 4 Tage lang hier jeden Tag gemeinsam mit denen an die Startlinie stellen.
Was war denn das Ziel, was du ausgegeben hast oder was das Team ausgegeben hat für die Deutschlandtour für Dauna Akon?
Ja, die Erwartungshaltung an uns als Team ist, sowohl vom Veranstalter als auch von unseren Sponsoren einfach sichtbar zu sein. Wir sind eben eine kleinere Mannschaft, da wäre es irgendwo vermessen, von den Jungs hier große Erfolge zu erwarten oder Etappensiege. Deshalb geht es für uns ja vorrangig um Visibility. Wir wollen halt ja sichtbar sein. Wir haben eine Live-Fernsehübertragung täglich. Das sind wertvolle Minuten für die Sponsoren. Da wollen wir einfach in den Fluchtgruppen vertreten sein und ja, uns einfach sichtbar machen.
Ich bin heute nicht mit Gerald alleine im Auto. Wir haben nämlich noch einen Mechaniker an Bord. Und zwar einen Mechaniker, der ziemlich viel Erfahrung hat. Vielleicht kannst du dich ganz kurz mal vorstellen.
Ja, hallo, mein Name ist Rudolf Viktor. Ich komme aus Marktheidenfeld, das ist in Bayern. Und mache seit 35 Jahren Radsport. War schon bei verschiedenen Teams, eigentlich bei allen deutschen Teams. Auch in Norwegen, bei der norwegischen U23-Nationalmannschaft. L'Avenir, dreimal gemacht. Und es macht mir Spaß, die ganze Geschichte. Ich mache das alles nur als Hobbyist, weil ich beim Start gearbeitet habe. Ich sollte zu Milram gehen, zu Wiesenhof, als Festo-Mechaniker. Ja. Und dann habe ich Hastanga, der sportliche Leiter damals von Milram, der hat mich gebeten, der wollte mich unbedingt haben. Aber ich habe die Stelle beim Start nicht gekündigt, weil bei Radsport ist eigentlich, ja, das geht 2-3 Jahre bei den Mannschaften und dann ist es wieder zu Ende, dann bist du wieder auf der Suche nach einem neuen Job. Ja, und so bin ich dabei geblieben. Es macht mir irrsinnig Spaß. Und heute bin ich bei Downer Akkun, wo ich den Philipp Marmus schon die Räder gemacht habe beim Team La Monta. Und wir kennen uns schon seit der Jugend. Also ich kenne schon seit der Jugend her. Super Typ und macht mir Spaß.
Es gibt an Bord nicht nur ein Funkgerät, sondern 2 Funkgeräte. Mit dem 2. Funkgerät kann Gerald während der Fahrt Kontakt zu seinem Team aufnehmen, zu den Fahrern.
Mal schauen, ob die anderen Teams die weiter unter Druck setzen. Ansonsten wird das zwar ein sportlicher, aber im weiteren Verlauf hoffentlich kontrollierteres Rennen.
Da ist ja auch total viel fahrerisches Können notwendig. Hast du das eigentlich je gelernt?
Learning by doing. Man hat natürlich so die Grundkenntnisse. Man weiß, wie Fahrer sich auf dem Rad verhalten. Und das muss man schon mitbringen. Ansonsten ist das natürlich eine gute Konzentrationsaufgabe hier über die 5 Stunden Radrennen, weil irgendwie fährt man in so einer Kolonne unter dem Mindestabstand Fahrer um einen herum. Also ja, wie gesagt, man muss halt so ein bisschen Grundkenntnisse, wie verhalten sich Rennfahrer, mitbringen und ansonsten lernt man das dann unterwegs.
So, wir sind jetzt bei der ersten Bergwertung. Eine richtige Rampe. Das sind
25 angezeigt.
25%. Wenn du jetzt auf dem Rad sitzen würdest, hättest du jetzt geflucht?
Ich muss zugeben, so war es gerade in der ersten Rennstunde. Ja, ich hätte mir wahrscheinlich sogar gelegen. Also, und gerade wenn es dann das Ziel gewesen wäre, in eine Gruppe zu kommen, dann wäre mir das, glaube ich, auch eher entgegengekommen. Ich meine, das sind 25%, aber das sind nur 700 Meter und auch nicht die ganze Zeit so steil.
Ein Fahrer hat jetzt ein technisches Problem. Steht hier am Straßenrand, der Mechaniker ist rausgesprungen, holt gerade das Ersatzrad vom Dach. So, das war die erste Panne des Tages. Ein Fahrer stand am Rand, hat eben ein neues Rad bekommen. Versucht jetzt gerade, das Peloton wieder zu erreichen. Was war denn am Rad dran?
Schaltung hat wieder nicht funktioniert. Das ist Elektroschaltung. Und das kann passieren, dass die von jetzt auf einmal entweder die Batterie leer ist, zusammenbricht, dann kann man nicht mehr schalten. Und das hat er ja gestern schon mal gehabt. Und jetzt bisher, sagt er, ist er einmal frei gegangen und auf einen Schlag Batterie und dann geht nichts mehr. Kann ich nicht mehr schalten.
Und dann kann man nur ein neues Rad vom Dach holen.
Nur ein neues Rad vom Dach.
Bis jetzt hattet ihr aber sehr wenig Pannen auf der Deutschlandtour, oder?
Eigentlich kann man sagen, eigentlich der 4. Defekt eigentlich. Während der ganzen Rundfahrt. Also es ist sehr wenig.
So, ihr fahrt jetzt hier oben noch ein bisschen auf dem Plateau entlang, dann die Abfahrt. Nächste Bergwertung bei Kilometer 56.
Ja, ein Viertel des Rennens ist jetzt vorbei. Wie ist denn deine erste Bilanz?
Puh, schwierig. Also das, worauf wir gehofft hatten, als ja doch eine der schwächeren Mannschaften hier am Start, dass es vielleicht einen etwas kontrollierteren Start gibt, dass die großen Mannschaften Bora hier heute nicht direkt unter Druck setzen wollen und dass sie gegebenenfalls ja eine Gruppe fahren lassen wollen, wo sich wieder die KT-Teams präsentieren können. Das ist leider nicht eingetroffen, aber das war auch so eine 50-50-Chance und ja, jetzt haben wir eigentlich die Situation, dass vorne richtig, richtig Radrennen ist und ja, hier hinten schon 30 Fahrer abgehangen sind.
Und 2 eurer Fahrer haben gerade Schwierigkeiten schon, oder?
Ja, das ist so, das ist immer Henning hatte die ganzen ganzen letzten Tage schon Probleme, ist gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe. Für die anderen Jungs, das ist jetzt die vierte Etappe hier, die kommen halt aus den Junioren und sind vorher immer irgendwie 100, maximal 110 Kilometer lange Eintagesrennen gefahren. Da ist so eine Rundfahrt mit 390 Kilometer Etappen bei schlechtem Wetter, das zerrt dann schon ganz schön an denen und das sieht man dann heute auch.
Ja, strömender Regen, Kilometer 50 roundabout. Für die Fahrer natürlich extrem herausfordernd. Für dich war das damals ein Wetter, mit dem du ganz gut klargekommen bist, ne?
Ja, ich sag mal, keiner mag Regen und kaltes Wetter, aber klar, gibt's Fahrer, die kommen damit besser zurecht und zu denen habe ich mit Sicherheit gezählt. Ja. Dafür ging es bei mir, sobald es irgendwie weit über 30 Grad war, ging es halt gar nicht mehr.
Ein abgehängter Fahrer des Teams ist am Horizont zu sehen. Gerald fährt an den Fahrer ran, macht das Fenster auf.
Kacke!
Nee.
Nee.
So ist das. Philipp steht gleich hier irgendwo.
Hä?
So nicht, ne?
Okay, der erste Fahrer des Teams hat jetzt gerade aufgegeben, ist in das zweite Teamauto eingestiegen. Wir versuchen jetzt gerade wieder den Anschluss an das Fahrerfeld zu gewinnen. Fahren gerade mit 120 über eine regennasse Landstraße. Aber der Wagen fährt wie auf Schienen. Deshalb machen wir uns da keine Gedanken. Vor uns fährt ein Polizeimotorrad, was uns dabei hilft, wieder den Anschluss zu finden. Also falls man sich fragt, was das hier mit Abenteuer heute zu tun hat, also die Autofahrt, die ist schon ziemlich abenteuerlich. Bewundere Gerald, mit wie viel Gelassenheit er über diese regennasse Fahrbahn hier braust. Du hast schon entsprechend Erfahrung, oder?
Ja, und ich muss sagen, auf deiner Position als Beifahrer wäre ich wahrscheinlich auch nervös. Ich bin ein extrem schlechter Beifahrer, aber nee, klar, man hat das im Rennen schon öfter mal Situationen, dass man irgendwie hinten kurz anhält. Das Fahrerfeld wartet natürlich nicht auf die Materialwagenkolonne und dann muss man wieder aufschließen. Und es ist jedes Mal wieder überraschend, wie lange man braucht, um selbst mit dem PKW wieder eine Minute oder anderthalb Minuten zu so einem, zum Renngeschehen wieder zuzufahren. Bergwertung 1,4 Kilometer lang und 7,2% im Schnitt steil.
Das heißt ja immer, dass KT-Fahrer, also eben aus der dritten Liga quasi, es unter den Profis gerade bei so einem World Tour-Rennen nicht ganz so leicht haben. Wie schätzt du das ein?
Klar, das ist wie in jeder Sportart, ne? Gibt es irgendwie auch so eine gewisse Hierarchie und die verdient man sich durch die Palmares, durch die Erfolge, die man so eingefahren hat und natürlich auch durch das Trikot dann, was man trägt. Und es gibt es auch unter World Tour-Fahrern, also jemand, der im Weltmeistertrikot durchs Feld fährt, der hat es einfacher als ein Neoprofi oder ein unbekannter World Tour-Fahrer. Und wir als KT-Team stehen dann irgendwo doch relativ weit unten in dieser vermeintlichen Rangordnung. Ne? Ich meine, es immer noch herrscht Fairness im Sport und da wird keiner irgendwie so aktiv benachteiligt, aber klar, die haben es natürlich nicht ganz so einfach, sich irgendwie an der Spitze zu behaupten, wie jetzt Fahrer vom Team De König Quickstep als Beispiel.
Wie sieht es denn dann konkret aus? Also geht es dann verbal einfach ab oder?
Ja, ich sag mal auch im Finale, ne? Also man findet nicht so einfach oder kann nicht so einfach seine Position in der Reihe halten. Da überholen die einen oder fahren die einem meistens gerne vors Rad, lassen einen an der Position nicht gewähren. Das ist so. Wenn man irgendwie nach vorne fährt im Feld, dann wird da nicht so gerne Platz gemacht. Also das ist, äußert sich verschieden.
So, Kilometer 76 haben wir, glaube ich. Wieder eine Bergwertung, ungefähr die Hälfte des Rennens. Aber noch nicht so ganz. Gerald, wie ist die Bilanz?
Ernüchternd. Nee, das ist halt, man muss das so sehen, das ist ein extrem starkes Fahrerfeld hier, hohe World Tour Beteiligung, eine extrem selektive Strecke, die sich Fabian Wegmann hier ausgedacht hat, ja, und dann noch ein echt harter Rennverlauf, also man sieht hier wirklich, dass die anderen Teams Bora heute nochmal angreifen wollen und denen die Führung dann nochmal streitig machen wollen. Das kommt uns alles nicht entgegen. Man hört es gerade im Radio Tour. Pack is breaking up into several groups. Also da ist gerade richtig Explosion vorne. Da ist auch nichts mehr viel mit kontrolliertem Rennverlauf oder so. Also hier ist heute wirklich offener Schlagabtausch. Und ja klar, für unsere Fahrer wird es dann natürlich extrem schwierig. Also zwei sind jetzt schon ausgestiegen, zwei sind bereits abgehangen, nur noch einen Verbliebenen im Feld. Aber ja, wenn das hier so weitergeht, dann muss man da realistisch sein und sagen, dann wird es wahrscheinlich ganz, ganz schwer, heute überhaupt einen ins Ziel zu bringen. Das ist ein bisschen schade, weil ich hätte gerne gesehen, dass alle irgendwie diese Deutschlandtour beenden. Aber gut, das ist natürlich auch Radsport. Und da gibt es immer in so einer Rundfahrt immer mal so Tage, wo es so läuft wie heute, wo eben so ein harter Rennverlauf ist. Und dann haben wir da leider das Nachsehen.
Was kann man aus so einem Rennverlauf lernen als junger Fahrer?
Weiß ich nicht, ob man da so viel draus lernen kann. Also klar, man kann daraus lernen, dass man sich nie auf ein vermeintlich kontrolliertes Rennen verlassen sollte, gerade bei so einem Profil. Also sobald da irgendwie ein, zwei Teams die Initiative ergreifen, ist das Feld da ganz schnell aufgesplittet und es bilden sich viele Gruppen oder eine große Explosion, sagt man. Viele Fahrer abgehangen. Das kann man auf jeden Fall daraus ziehen. Ansonsten, ja, das ist natürlich schwierig, weil die einfach physisch noch nicht in der Lage sind, da vorne mitzufahren. Und das ist auch so eine Erkenntnis einfach.
Ja, ihr hört es selbst, für Dauna Akron ist so ein bisschen die Luft raus aus dem Rennen zu dem Zeitpunkt. Bietet uns allerdings die Gelegenheit, mit Viktor ein bisschen ins Gespräch nochmal zu kommen. Viktor hat viele, viele Anekdoten aus seinem Leben als Mechaniker parat. Übrigens, wenn man mit Viktor im Auto an der Rennstrecke entlang fährt, ist es mehrfach bis jetzt schon passiert, dass ihm Leute zugewunken haben. Er ist wirklich bekannt wie ein bunter Hund.
Ach, ich habe schon die tollsten Dinge gemacht aus dem Auto. Jörg Ludewig in Belgien, ein Tagesklassiker, ist der Lenkerschraube vom Vorbau weggeplatzt, habe ein neues Gewinde reingeschnitten. Und der Ludewig ist Dritter geworden, da ist der Kostler schier aus dem Auto gesprungen. Jörg Ludewig, ja, das war eine ganz tolle Geschichte. Björn Glasner, auch in Belgien, Schublade weggerissen. Er steigt aus, habe ich gesagt zum Kostler: Herr Kostler, ich brauche ein Riemchen. Für was? Habe ich gesagt, ich brauche ein Riemchen, für ein Glas ist ein Schuh. Ja, das geht nicht. Habe ich ein Riemchen um den Schuh gemacht und der Glas ist ins Ziel gefahren. Der Kostler hat mir den Kopf geschüttelt. Solche Dinge haben wir schon gemacht. War eine tolle Sache, heute kannst du es gar nicht mehr machen, aber es war wirklich so. Ja, das war die Wahrheit.
So, Kilometer 110. Letztes Update. Gerald, einen Fahrer habt ihr noch vorne, der vielleicht noch ins Ziel kommen kann. Vier sind ausgestiegen, korrekt?
Genau, ein Fahrer von uns ist gar nicht zur Etappe gestartet, weil er krank war. Vier sind mittlerweile aus dem Rennen und einer ist noch verblieben.
Sag mal, Gerald, sind eigentlich noch viele Fahrer im Peloton unterwegs, die du noch von damals kennst?
Da wird gefühlt von Tag zu Tag oder von Jahr zu Jahr wird das weniger. Also wenn ich so die Ergebnislisten mal durchgucke, dann gibt es da nicht mehr so viele. Also klar, die einen oder anderen, gerade von den deutschen Fahrern, die auch noch aus meiner Zeit aktiv sind. Klar, da kennt man sich noch, aber das ist ja doch ein sehr schnelllebiges Geschäft und es gibt so viele gute junge Fahrer, die jedes Jahr Neuprofi werden und ja, die ich dann natürlich nicht mehr kenne. Doch sehr, ja, schnelllebig.
André Greipel bestreitet heute eines seiner letzten Rennen. Gegen den bist du ja auch gesprintet. Was würdest du ihm mit auf den Weg gehen jetzt für den Ausstieg aus der Profikarriere?
Ich glaube, das muss jeder so ein bisschen für sich selbst auch finden, ne, seinen Weg. Also für mich war es gut, einfach mal ein bisschen Abstand zu gewinnen, mal wieder, ja, hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber im normalen Leben anzukommen, mal auch ein paar ganz andere Sachen zu machen, die absolut nichts mit Radsport zu tun haben. ja, und dann so seinen Weg in dieses Nachkarriereleben zu finden. Aber gut, ich glaube, André ist ja doch noch sehr, sehr verwurzelt im Radsport, wird dem dann auch wahrscheinlich irgendwo auch treu bleiben. Ansonsten ja, soll er die Zeit danach genießen.
So, vorne noch roundabout 16 Kilometer, zwei Mann an der Spitze, dahinter das Verfolgerfeld, 22 Sekunden entfernt. Schon in Nürnberg, da gibt es nochmal eine Runde, die dreimal gefahren wird. Gerhard, welche Erinnerungen hast du denn an Nürnberg?
Ach, eigentlich gute. Ich glaube, ich bin das Rennen das erste Mal 2006 gefahren, damals noch mit dem Team Wiesenhof. Ja, und konnte es auch direkt gewinnen. Das war dann so einer der größeren Achtungserfolge dann auch in dem Jahr. Ne, schönes Rennen. Heute fahren wir nur drei Runden, ansonsten ist man also irgendwie immer seine 25 Runden da um die Altstadt herumgefahren. Ich habe immer so, viele machen sich nervös, es ist ein kleiner Anstieg drin, aber am Ende gibt es dann doch meistens einen Sprint.
Heute hat dein Team leider nichts mit dem Ausgang des Rennens zu tun. Was tippst du jetzt kurz vor dem Schluss? Wer wird das Rennen gewinnen heute?
Ich tippe auf Alexander Christoph. Es war wieder ein schwerer Tag, ein regnerischer Tag. Das ist ein Wetter, mit dem er gut umgehen kann. Das hat er auch schon öfter gezeigt. Ja, ist vorne noch im ersten Feld. Ich denke, die zwei Ausreißer werden jetzt bald eingeholt. Und dann gibt's ein Sprintfinale in Nürnberg. Würde mich da auf Christoph festlegen.
Wir lassen uns überraschen.
Um 17 Uhr, die vierte Etappe der Deutschlandtour ist gerade zu Ende gegangen. Alexander Christoph hat gewonnen. Hast du den richtigen Tipp gehabt?
Ja, wobei man dazu sagen muss, das war jetzt auch schon überschaubar, was an Sprintern vorne noch vertreten war. Da gab es noch Christoph und Ackermann, sage ich mal, als die Top-Favoriten. Und gut, ich habe mich dann auf einen festgelegt und ja, wetterbedingt wohl auf das richtige Pferd gesetzt.
Genau, wobei Herr Christoph eben nur die Etappe gewonnen hat. Zwei Etappen der Deutschlandtour hat er damit gewonnen. Der Gesamtsieg geht allerdings an Nils Pollitt. Herzlichen Glückwunsch. Der Podcast wird unterstützt von Bergzeit und Outdoor Active. Bergzeit ist ein Online-Shop, der euch hochwertige Bekleidung und Ausrüstung für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten liefert, sei es Sportklettern, Outdoor-Trekking, Freeriden oder Skitouren. Darunter ist aber auch Bekleidung und Zubehör für Fahrradfahrer. Bergzeit hat neben dem Online-Shop auch zwei Filialen in Holzkirchen und Gmund. Außerdem bietet Bergzeit erlebnisgeführte Touren und Kurse für zahlreiche Bergsportarten. Außerdem wird euch der Podcast präsentiert von Outdoor Active. Outdoor Active ist die weltweit führende Plattform für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Mountainbiken und Skifahren.